Valve hat getwittert, Steam Machine is here, you can sign up now. Steam Machine, 512 GB, Steam Machine 2 TB, plus bundled versions with Stream Controller, learn more and sign up here. Man kann also offiziell die Steam Machine vorbereiten und ich wollte euch jetzt die Preise sagen, falls ihr die noch nicht mitbekommen habt, was die Steam Machine kosten wird. Die 512er Variante kostet 1.039 € und die 2 TB Variante 1.359 €.
Oh Gottes Willen. Ach du Scheiße.
Ohne Controller, gemerkt, ne?
Ohne Controller. Mit Controller kostet 1.428. Beziehungsweise 1.108 für die kleine Variante.
Oh, ist das die neue Zukunft, in der wir jetzt gerade leben? Das ist
Luxus.
Das ist, ich glaube, es ist jetzt so, es wirkt jetzt total krass, weil es halt so krasse Preise sind, aber ich glaube, egal wer jetzt gekommen wäre, die Preise wären auf jeden Fall in diesem Segment anzusiedeln.
Aber
oder? Also außer jetzt vielleicht bei Nintendo.
Da das Steam Deck ja selbst auch schon irgendwie ein Nischending war, ne, das hat sich ja nicht so krass verkauft. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen vor, ich meine, es waren 48 Folgen. Aber jetzt, wenn der Preis von diesem kleinen, das ist ja auch dieses kleine Mini-Kugelchen, was wahrscheinlich leistungstechnisch nicht up-to-date sein wird, das wird weiterhin
PS5-Niveau.
Das wird weiterhin,
hab ich mal gesehen.
Wird weiterhin nicht den Mainstream penetrieren. Der PS5 ist aber auch 6 Jahre alt, ne? Muss man halt auch mal sagen, ne? Das wird weiterhin nicht den Mainstream penetrieren, macht aber einen Vorgeschmack auf das, was wir gerade schon, was du gerade schon gesagt hast, nicht PS5, aber PS6 und die neue Xbox. Alter Schwede, die werden aber mal so locker flockig im Tausenderbereich rumsudeln. Das ist schon crazy.
So, und da mache ich mal so eine Diskussion auf, die ich auch vorhin bei Twitter gelesen habe. Für den Preis einer Steam Machine mit Controller, die 1.300 oder 1.400 € diese kostet, kriegst du doch locker Jahre ein GeForce Now Abo. So, und wenn du vernünftiges Internet hast, dann kannst du auf jedem Gerät, du kannst auf deinem PC, du kannst auf deinem Laptop, auf deinem Fernseher, auf deinem Handy, auf überall wo, kannst du im Grunde doch die neuesten Games zocken. Du kaufst sie ganz normal bei Steam und spielst die in bester Auflösung mit der geilsten Technik, Raytracing und so weiter und so fort und kommst günstiger weg. Ja, ich weiß, es ist ein Abo und Spiele gehören dir nicht, bla bla blub, aber im Grunde, jetzt mal ganz ehrlich, gewinnt ja sowas wie GeForce Now aktuell enorm an Attraktivität.
Das stimmt. Gerade bei PC, wo das sowieso nur digital ist, da ist der Eigentum in Anführungsstrichen ja eh nur eine Illusion. Wo du hingegen bei Discs auf Konsolen zumindest noch das Spiel hast und es auch tauschen und weiterkaufen oder verkaufen oder sonstiges kannst, macht es hier wirklich, na, du hast recht, da ist so ein GeForce Now-Abo. Ich weiß nicht, was kostet das monatlich?
Das kostet 200 im Jahr, glaube ich, oder 120 im Jahr.
Alter, ihr beide seid mir so GeForce Now Werbeinfluencer ohne Ahnung hier. Nee, sagen wir 150.
Ich habe echt keine Ahnung, was.
Aber selbst wenn es 200 € kostet, hast du halt 7 Jahre GeForce Now und die Steam Machine mit 2 TB kostet 1.400 €. Da kannst du 7 Jahre GeForce Now abonnieren, ne? Und in 7 Jahren ist die Steam Machine so gnadenlos veraltet, dass du das Ding auch nicht mehr spielen, da gibt's eine neue. Macht echt keinen Sinn, das Ding. Das macht keinen Sinn.
GeForce Now Ultimate 22 € pro Monat.
Ja, 240 €
im Jahr. Also, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt natürlich die Speicherkrise ist gerade mitten in dieser ganzen Produktion der Steam Machine reingefallen. Ich glaube, wenn sie die Wahl gehabt hätten, würden sie es vielleicht noch nach hinten verschieben. Das, was jetzt Sony und Xbox ja machen. Weil ich kann mir vorstellen, egal wer jetzt kommt mit seiner neuesten Konsole, wird auf jeden Fall richtig teuer sein. Und damit, ich bin mir jetzt fast schon, also könnt ihr euch vorstellen, dass das ein Hit wird? Jetzt mal abgesehen, ob es Steam ist oder Sony, aber diese Preise sind doch, glaube ich, so abschreckend, dass dann wirklich wenig Verkäufe erzielt werden. Also
wenn man jetzt die Kommentare unter der Valve-Ankündigung auf X mal sich durchliest und daraus eine erste Tendenz ableiten würde, dann eher nicht. Also ganz, ganz viele schreiben da einfach Dead on Arrival, bei dem Preis ist das ein Schuss ins Knie und so weiter und so fort. Andererseits haben wir es ja öfters erlebt, dass vor allem bei so Preisankündigungen viele kritisieren und knatschen und verkauft wird es ja dann trotzdem. So, deshalb heißt das hier, glaube ich, abwarten. Viel spannender wäre für mich die Frage, ob jetzt zum Beispiel Microsoft und Sony aufgrund der RAM-Krise und der ganzen Preisdiskussion vielleicht ihre Konsolen ein Jahr oder zwei nach hinten schieben, um vielleicht wieder im bezahlbaren Segment zu bleiben. Wenn sich das irgendwann denn mal nochmal normalisiert. Aber vielleicht ist das ja die neue Realität und das Ganze bleibt jetzt einfach so. Dann haben wir eh nichts mehr zu diskutieren.
Tja. Ich hatte halt wirklich so gehofft, dass also das hat mich so an diese Steam Machines, ich will nicht sagen fasziniert, aber das hat mich so ein bisschen gereizt, sag ich mal, dass die Konsole jetzt vielleicht nicht die größte Power hat. Das ist mir auch egal, das brauche ich jetzt tatsächlich nicht, dafür habe ich den performanten Computer, aber eben so eine komfortable, schöne Lösung halt für die Couch, so mit Steam-Anbindung, Controller und die ganzen Games, die ich darauf laufen lassen kann, das ist halt ganz geil, aber für einen erschwinglichen Preis, das war so mein Gedanke, aber das ist einfach so absurd und ich will jetzt gar nicht, egal wer, also du merkst es ja in der Weltwirtschaft, wie alles teurer wird, dass die Preise überall steigen, ist fast, gehört jetzt mittlerweile zur Normalität. Also das wundert mich jetzt gar nicht mehr. Aber trotzdem erschreckt das. Und 1400 Euro für die krasseste Konsole, also Variante mit Controller. Holy shit. Das ist einfach crazy. Es ist zu viel. Es ist zu viel.
Wahrscheinlich schon, ne?
Aber wer das jetzt mal angenehm. Ich weiß, ihr seid jetzt nicht die Steam-affinen Leute.
Aber ich wollte vielleicht auch kaufen. So ist es nicht, ne? Also.
Ach so, ich wollte jetzt mal wissen, so, wenn das jetzt eine Sony-Konsole wäre, PS6. Nee. Oder wäre das jetzt die Switch 3? Oder egal. Andi, würdest du die neue Nintendo-Konsole für den Preis kaufen? Und Jansel, würdest du die PlayStation 6 für den Preis kaufen?
Ich wäre raus, glaube ich. Also, wir reden hier über 1400, 1500 Euro und du hast es ja gerade selber gesagt, es wird ja alles teuer. Es ist ja nicht so, dass alle anderen Sachen, Güter auf dem gleichen Preisniveau bleiben und nur Elektronik teurer wird. Dann hätte ich gesagt, komm, okay, kann man sich irgendwie noch zusammensparen. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, ich muss mehr für den Sprit zahlen, ich muss mehr für Versicherung zahlen, ich muss mehr für Einkauf zahlen, ich muss mehr für Urlaub zahlen, es wird ja alles teurer. So, und dann rutscht einfach so eine Konsole, die 1500 Euro kostet, einfach mal in der Priorität zurück, bei aller Liebe.
Also bei mir wäre das grundsätzlich, ich brauche die 1400, das 1400er Modell nicht, mir, also 2 Terabyte brauche ich nicht. Ich bin immer sowieso schon so ein Spieler, der ein Spiel hat, das spielt oder 2, 3 und dann danach löscht. Dementsprechend brauche ich nicht so viel Platz. Mir reicht das 500er Modell für 1000 Euro. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Und 1000 Euro würde ich ausgeben für eine aktuelle Konsole auf jeden Fall, ob PS6 oder Xbox. Und für die Steam Machine durchaus wäre ich auch bereit. Aber ich bin halt auch jemand, der tief im Gaming verankert und verwurzelt ist. Ich hatte mir das jetzt vorgenommen. Ich wollte mir das Ding eigentlich für Emulationszwecke an den Fernseher packen. Und ja, ich muss mal gucken. Also ich habe mich auf jeden Fall registriert. Ich muss es nicht sofort haben, sage es mal so. Wenn ich jetzt aber so eine Einladung kriegen würde, könnte ich mir aber durchaus schon vorstellen, dass ich sage, ja, okay, na gut.
Ich muss auch sagen, ich brauche immer Geschäftsausgaben, deswegen ist das ganz gut, so eine Konsole sich anzulegen, obwohl ich das nicht 100%ig absetzen kann, aber ne, ein paar 50% ist schon drin, also und es ist auch irgendwie für uns jetzt als Content Creator dann noch normal, noch eine andere Sache, aber so der Autonormalverbraucher, der das ist einfach ein extrem stolzer Preis und das ist, wie du schon sagtest, ein Vorgeschmack auf das, was wahrscheinlich jetzt dann kommen wird, weil die Speicherkrise, das war nochmal neulich der letzte Stand, das ist noch lange nicht überm Berg. Ja, genau.
Das ist halt die Frage, die haben ja auch versäumt, irgendwie so einen System-Seller anzukündigen. Wenn die jetzt pass mal auf, Steam-Maschine, die kostet so und so. Und dazu gibt's Half-Life 3. So, ne? Exklusiv nur fürs Team. Hätte vielleicht vielen so ein kleiner Trost gewesen sein, aber als Multikonsolierer, der eine Xbox hat, der eine PlayStation 5, vielleicht auch die Pro hat, weiß ich nicht, warum man sich nochmal für die Steam-Maschine im Wohnzimmer entscheiden sollte, weil die ganzen großen Spiele, vor allem die Third-Parties, die gibt's ja inzwischen auf allen Systemen.
Ja,
das stimmt. Ja, es gibt halt wirklich nur diese nischigen PC-Spiele, irgendwelche Strategie oder... Ja,
dafür brauchst du keinen riesen Steam-Machine, das kannst du auch auf einem Steam spielen.
Nein, ja, das stimmt auch. Ja, Strategiespiele so richtig mit Maus und so, ja, fuck.
Also es gibt nicht so viele Strategiespiele auf dem PC, das ist leider nicht mal so, dass es voll viele gibt, aber es gibt trotzdem noch ein paar. Also nicht nur ein paar, es gibt schon noch viele PC-Spiele. Leider nicht mehr so viele Strategiespiele. Das ist leider so. Aber naja. Und irgendwie früher oder später die besten von denen kommen dann irgendwann mal doch auf die Konsolen, weil...
Ja, das stimmt,
ist,
ja.
Das ist, ja, stimmt ja auch wieder.
Ja.
Habt ihr das mit, also was heißt, habt ihr das? Das ist ja auch wieder so ein Thema. Ich will das jetzt gar nicht so groß ausschlachten, aber es erinnert mich gerade so daran, vor ein paar Tagen gelesen zu haben, dass natürlich jetzt auch, weil Rockstar jetzt die Vorbestellungs hier Möglichkeit angekündigt hat oder offen gemacht, angekündigt haben sie jetzt. Sie haben angekündigt, wann du das Spiel vorbestellen kannst. Was schon
Preisen.
Ja, schau, ja, da geht es natürlich jetzt auch wieder darum, wie viel wird's kosten. Meint ihr, dass wir das dann auch schon an diesem Vorbestellertag mitbekommen, dass es dann die angekündigten 99 Euro, dass es wirklich so sein wird? Oder sagt ihr, das wird noch nicht kommen? Einfach mal so, ich will es, was glaubt ihr?
Ich tendiere dazu, dass sie mit Nintendo gleichziehen. Dass die gesehen haben, okay, Nintendo hat auf 89 angehoben bei vielen Games. Das haben viele gekauft. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass die sich bei 89 Euro orientieren und das so der neueste Standard bei Videospielen sein wird.
Ich könnte mir sogar 100 vorstellen. Ich habe es letztens auch getwittert. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich getwittert habe. Ich, ne, so nach dem Motto, ich wette, das wird 100 Euro oder 90 Euro kosten. Es macht keinen Sinn, warum nicht. Ne? Das ist einfachste BWL quasi. Wenn eine riesige Schlange vor deinem Laden ist, macht die Preise teurer. Das ist der Wirtschaftsmove. GTA ist das meistverkaufte Spiel aller Zeiten der Vorgänger. Die Schlange ist bis Unendlichkeit. Natürlich machst du die Preise teuer. Ne? Das ist, klar, das wird auf jeden Fall keine... Es wird auf keinen Fall 80... Das sowieso, aber es wird auf keinen Fall 80 Euro kosten, es wird mehr kosten.
Abwarten, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung Rockstar da tendiert.
Was denkst du denn?
Auch da muss man jetzt einfach wissen. Ich weiß es wirklich nicht so genau, ich kann das gar nicht so, also wenn Rockstar den Move geht, also wenn es jemand machen könnte, dann wäre das sowas wie Nintendo oder eben Rockstar, weil sie...
Also im Grunde macht der Take-Two die Preise.
Genau, also Take-Two. Und die sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, so relativ Fan-Nähe zu bewahren. Aber das wäre schon sozusagen ein neues Aufbrechen in nochmal höheren Zeiten. Weil wenn einer das anfängt, ich kann mir schon vorstellen, dann sagt man sich, okay, dann für unsere Blockbuster-Spiel, was wir finanzieren, wir EA, müssen wir auch 100 Euro anbieten oder verlangen, weil das so teuer ist. Und dann haben wir das Thema so. Und deswegen ist das ja auch so interessant, finde ich. Für die Zukunft.
Quadruple A, ja.
Ja, so ungefähr. Ne? Naja, was war denn sonst noch los?
Wenig, ne?
Der Ubisoft-Mitbegründer ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, habe ich gelesen.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Ja,
das einer der vier Gilmore-Brüder. Sehr tragisch. Obwohl er jetzt nicht der war, der auf der Bühne stand. Das war ja mehr der Eve. Aber nichtsdestotrotz, eine wichtige Persönlichkeit ist von uns gegangen auf tragische Art. Ansonsten habe ich nur diese Spekulationen um die Studioschließungen bei Xbox.
Ja, da war ja massiv was passiert. Kann das einmal zusammenfassen? Also es gerüchtet auf jeden Fall sehr, sehr stark. Microsoft möchte Ninja Theory, Arcane Studios,
Double Fine
und die South of Midnight Macher. Das wie hießen die nochmal?
Compulsion Games.
Compulsion Games. Schließen. Ne? Gerade im Fall von Ninja Theory wirklich krass, weil die auf dem Xbox Showcase vor 3 Wochen ja noch Senua angekündigt haben. Hinter verschlossenen Türen sagt man, das war eigentlich nur ein Pitch an weitere Investoren und kein großer Gaming Announcements der Links. Ist auf jeden Fall krass. Es ist wieder mal äußerst Microsoftig, muss man mal sagen. Äußerst Videospielindustrieig, also Klassiker irgendwie gefühlt. Ich gehe auch davon aus, dass es passieren wird. Die Gerüchte waren davor irgendwie auch schon da. All diese Spiele, die diese Studios in letzter Zeit produziert haben, waren wirtschaftlich gesehen absolute Flops. Das House of Midnight war, glaube ich, ein katastrophaler Flop. Double Fine hat dieses, wie ist es, The Keeper oder so gemacht, hat man nie wieder was von gehört. Oh. Rare ist das ja nicht, die machen ja nichts mit Rare. Nee, das war Rare, oder?
Nee, das Rare war Double Fine. Sea of Thieves, ne?
Ja, die haben den Cash
Cow. Double Fine und haben das Keeper gemacht.
Genau. Ja, Arcane Studios, was haben die zuletzt gemacht?
War das nicht, Deathloop war, und dann haben sie hier, dieses,
Redfall?
Vampir, ja, ja,
Redfall. Redfall, genau. Redfall, auch katastrophaler Flop, das war ja verbuggt ohne Ende. Und,
Ich muss aber auch gestehen, ich verstehe, also wenn ich das so höre, das wurde jetzt in den letzten Tagen halt immer wieder jetzt so kursiert, ist es ja noch nicht wirklich passiert, aber scheinbar, was ich halt krass finde, so ist ein South of Midnight oder so ein Keeper, das sind ja so Double-A-Produktionen.
Ja.
Und aber was erwartet man dann halt letztendlich so?
Also ich glaube, das liegt einfach am Strategiewechsel quasi, weil das Modell Game Pass funktioniert einfach nicht. Die laufen meilenweit ihren projizierten Abonnentenzahlen hinterher. Mittlerweile wollten die ja schon wie viel 100 Millionen sein? Keine Ahnung, 50 plus. Die sind aber bei weitem noch nicht da. Ich habe irgendwo gelesen, dieser Preisschnitt vor einem halben Jahr hat den massiv Millionen von Abonnenten gekostet. Und diese ganzen Studios, diese kleineren Studios, wie du gerade gesagt hast, die waren halt auch dafür da, um den Game Pass mit kleineren Happen zu füllen. Sowas wie House of Midnight. Hm. Aber um da jetzt irgendwie sowas als große Premium-Titel für 80 Euro rauszuhauen und um irgendwie damit Geld einzuspielen, wenn du das Geld halt nicht über den Game Pass-Abonnenten kriegst, dafür reicht es halt dann nicht von der Qualität oder von der Reichweite für. Dennoch hat man aber gehört, House of Midnight hat 100 Millionen Euro gekostet im Budget. Das ist unfassbar viel. Ja.
Okay, das ist ja crazy teuer, also.
Genau. Und dann ist das vollkommen klar, dass diese ganzen Studios geschlossen werden, ne?
Aber da muss man sich halt fragen, ist das irgendwie fehlende Effizienz oder ist das wirklich so, dass dieses Spiel 100 Millionen gebraucht hat? Das
hat es nicht.
Ich hab's auch gespielt. Ich hab's auch gespielt. Ja, ja.
Das sah doch nie im Leben nach 100 Millionen.
Nee, also das sieht super aus, aber das ist halt kein, Indie-Spiele kriegen es vielleicht, also ich will jetzt diesen kriegen auch so hin, aber hab schon einige gesehen, die auch gut aussehen. Mixtape oder so sieht auch so aus.
Das ist halt das Problem, wenn du diese Microsoft Studios, wenn Microsoft ein Studio kauft, dann wird es wahrscheinlich erstmal bürokratisch aufgebläht. Vorher haben die einfach gemacht, Tim Schiffer hat gemacht und fertig. Jetzt hat er 27 Meetings mit 27 Vorgesetzten, dass alles irgendwie abgestimmt ist, dann wird das wieder ans nächste Team weitergeleitet. Da kommt ein bürokratischer, keine Ahnung, mit drauf, kann ich mir vorstellen, das halt irgendwie dann auch Geld kostet, ne? Die wollen ja irgendwie auch Kontrolle behalten, wenn du so eine Studios hast. Sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass Phil Spencer zu dieser Zeit vielleicht noch gar nicht so jetzt so die Studios weggestrichen hätte, sondern dass einfach jetzt durch die Führungswechsel, dass jetzt einfach nochmal genauer geschaut worden ist, okay, wer kostet gerade viel mehr, als er einbringt? Und weil nicht normalerweise ist ja die Strategie, du hast einen Game Pass, ein Abo-Modell, du willst das mit Spiele füttern, also hast du so viele Studios, die ganze Zeit werkeln und Sachen reinbringen, egal ob das jetzt der Mega-Seller ist oder nicht, Hauptsache du hast so dein Abo-Feed gefüttert, das macht ja Netflix auch die ganze Zeit.
Ja, genau.
Aber das hat sich einfach jetzt durch Asha Sharma gewechselt und jetzt guckt man da, das sind ja viele Sachen, das haben wir das letzte Mal besprochen, dass ja der Halo-Trailer eigentlich für die State of Play
haben wir besprochen,
genau. Die solche Sachen.
Die PS5 geplant war.
Und ja, so weiter, ne? Genau, solche Sachen. Also es passiert wieder viel und das
außerdem, ich glaube, das war auch so Teil dieser News, ist ja, dass, also ich versuche das jetzt mal aus dem Gedächtnis konkret wiederzugeben, wenn ich mich hier reingrätschen, aber war das nicht so, dass Microsoft sogar drüber nachdenkt, Xbox auszugliedern?
Ja, habe ich heute auch gelesen. Und
als eigenständiges Tochterunternehmen zu führen.
Ja.
Okay.
Oder gegebenenfalls sogar zu, ja, ganz zu extern zu verkaufen, zu veräußern, ja. Das habe ich auch gelesen.
Ja, also das würde jetzt auch so, weil Microsoft ist halt eben nicht nur Xbox, das ist ja, die haben ihre Einnahmen von verschiedenen Stellen und Xbox ist da halt vielleicht nur so ein kleiner Teil. Vielleicht macht das auch einfach Sinn. das irgendwie zu machen. Das ist so wie bei Ubisoft, die das ja auch dann teilweise irgendwie so ein bisschen intern ausgegliedert haben.
Aber stellt euch mal vor, die machen das, die ziehen das durch, bieten Xbox zum Kauf an, dann kommt Tencent zum Beispiel oder diese Saudis und dann zack ist Xbox plötzlich im Nahen Osten irgendwo drin und dann...
Mhm.
Ja. Das ist ja bei EA jetzt zum Beispiel aktuell ein Thema, ne?
Genau.
Oder Tencent kommt nochmal oder sowas. Also, habt ihr das mitbekommen? Jetzt mal kurzer Schwenker mit Dontnod.
Nee, erzähl mal.
Dontnod ist ja, hat ja, also Tencent hat Anteile an Dontnod und hat auch einige Spiele finanziert und Spiele sind rausgekommen, aber die wurden nicht so erfolgreich. Das war Lost Records, Bloomin' Rage und Banishers, Ghost of Eden oder New Eden. Und diese Spiele haben ja einfach Geld gekostet und Tencent hat jetzt aufgehört oder zieht sich zurück. Und das bedeutet jetzt für Dontnod, dass sie laut irgendeinem Finanzbericht scheinbar bis November noch Geld haben und danach geht ihnen das Geld aus, wenn sie jetzt nicht noch irgendwie eine Finanzierungsquelle kriegen. Und dann weiß man nicht, was mit diesem Studio passiert. Entweder werden sie geschlossen, pleite gehen oder was auch immer, wie das dann funktioniert. Ich weiß nicht, dass ich ja verschiedene Anteile habe. Ob das ein Ausverkauf ist, keine Ahnung. Also, krass.
Ja, schöne neue Welten. Wo sind die Zeiten geblieben, wo ein Studio einfach Remember Me produzieren konnte? Ein Spiel, was ja auch nicht sonderlich erfolgreich war, aber
was cool war.
Haben die ja weiterhin Budget und Kraft gehabt, auch neue Sachen zu machen. Und Remember Me war richtig geil, ja, habe ich auch.
Aber was auch wieder auffällt, ich muss es sagen, all diese Studioschließungen und diese Geldprobleme, es betrifft alles mal wieder westliche Studios, ne? Östliche Studios, japanische eher nicht. Und die ballern halt auch mit Output-Games raus, die qualitativ hochwertig sind und ständig da sind. Da ist irgendwie ganz groß, ist da irgendwie eine Disbalance zwischen westlichen und östlichen Videospielentwicklern, muss man einfach mal sagen. Ne, gerade die Chinesen sind immer mehr am Kommen, die Südkoreaner und der westliche Markt ist komplett am Einbrechen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das mit unfassbar viel Bürokratie und so zusammenhängt. Wie gesagt, vor 20 Jahren waren das einfach Dudes, die random Games gemacht haben, worauf sie Bock haben. Heute musst du dich irgendwie wahrscheinlich alles irgendwie rechtfertigen, Inhalte, Budget, sonstiges, Marktgruppenforschung. Für wen ist das da? Erst dann müssen wir 2 Jahre überlegen, wen wir mit unserem Spiel überhaupt ansprechen. Und früher, ey, da gibt dir eine Waffe und wir ballern los, weißt du? Und ich weiß nicht, ob das auch...
Historiker in mir sieht so leichte Parallelen zum 83er Videospiel-Crash, wo die Amerikaner ja auch gegen die Wand gefahren sind und die Asiaten ja auch das Ganze wieder hochgehoben haben.
Ja. Tja.
Wir hoffen es mal nicht. Also dafür steht jetzt einfach die Welt auch nur ein bisschen anders da. Aber auf jeden Fall ist es gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit für eigentlich viele Branchen auch und auch eben dementsprechend die Videospielbranche, die jetzt das Problem hat, dass sie halt eben ein Unterhaltungsmedium ist und das ist halt eben Luxusgut. Und da wären wir wieder am Anfang des Themas. So, ist es dann wert, für 1.400 Euro eine Konsole zu kaufen oder für 1.000 Euro, egal. Und ja, das ist schwierig. Ich muss aber eine Sache noch loswerden, das lockt mir auch auf die Zunge. Bei Hellblade, also Ninja Theory. Ich weiß noch, dass damals in meinem alten Podcast-Leben hatte ich nämlich diese News noch im Kopf, dass ich das Ninja Theory, die damals Hellblade gezeigt haben, ihr Spiel, das war ja komplett independent und sie waren ja auch komplett independent und sie waren so stolz drauf, wirklich. Ich habe mir die behind the scenes, die waren so stolz drauf. Und jetzt und danach haben sie sich halt von Microsoft aufkaufen lassen, was vermutlich jetzt nicht, also es ist ja auch irgendwo ihre Entscheidung, wenn man sagt, so, okay, dann gib mir die Million, ich bin dabei, so. Und jetzt werden sie halt irgendwie raus, also ich weiß nicht, ob sie jetzt rausverkauft werden, aber irgendwie finde ich das etwas amüsant, sage ich mal. Ich finde es schade, ich will denen nichts Schlechtes, weil ich mag deren Spiele, aber naja, Karma. Tja,
so. 100 Karma, ja. Bleeding Edge von Ninja Theory.
Was?
Mhm. An Bleeding Edge.
Ja, nee, ja. Also ja, das gab, aber ich hab's auch nicht jemand gespielt, darüber. Nee. Mhm.
Aber man muss halt sagen, also jetzt, das macht auch vollkommen Sinn, weil als Senua gezeigt worden ist, also das Spiel jetzt neulich auf dem Xbox Showcase, habe ich mir gedacht, was, jetzt kommt schon ein neues Hellblade? Ich meine, das hat ja auch etwas gedauert, bis der zweite Teil kommt. Warum kündigen die das jetzt schon an? Und jetzt merkt man, okay, das war scheinbar irgendwie so ein für Investoren Ding, ne?
Ja, ja. Aber überleg mal auch bitte jetzt. Jetzt überleg mal bitte. Ninja Theory wurde 2018 gekauft. Hellblade 2 wurde 2019, glaube ich, das erste Mal gezeigt auf den Game Awards und ist dann 2024 erschienen. Die haben also 5 bis 6 Jahre für einen 6-Stunden Walking Simulator gebraucht.
Ja, und dazwischen gab's Bleeding Edge, ne?
Ja, das war ja schon wahrscheinlich in Produktion zu der Zeit, ne? Muss man ja auch mal sagen. Und Bleeding Edge, aber trotzdem, so ein Spiel machen die in so einem Game Jam in 2 Wochen normalerweise in Südkorea. Aber das ist, ja, weiß ich nicht.
Der alte Südkoreaner kennt sich natürlich aus, wie es da drüben ist, so. Naja, also, ja, also das ist auf jeden Fall, passiert da was und vieles, wo wir erstmal dachten, Mensch, Asha Sharma, die packt an, ja, die packt halt auch vielleicht mal ein bisschen zu viel an, aber so ist das halt, neue Führung und dann wird geschaut und ich möchte nur sagen, es ist übrigens gerade sehr heiß, deswegen entschuldigt, wenn ich jetzt gerade hier so richtig schön abspritzelt habe.
Hast du noch irgendein News-Thema? Dann habe ich noch mal was an dich. Du warst ja letzte Woche im wohlverdienten Urlaub und wir haben über die E3 gesprochen. Du warst dabei, ne?
Ja, ich war dabei. Ja,
wir waren alle drei dabei.
Die bist du letzte Woche Urlaub, das kommt mir vor wie eine halbe Ewigkeit.
Hast du erledigt. Ich dachte, du warst nicht dabei. Dann hätte ich gefragt, was dein Highlight der E3 war.
Ah, sehr geil.
Sehr geil.
Wir können, aber wenn ihr wollt.
Nicht allzu viel los, außer jetzt die 3-4 Themen, die wir besprochen haben.
Es ist Sommer. Dafür haben wir aber trotzdem gute Sachen gehabt, ne? Aber ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn wir jetzt einfach zur neuen Folge Kunibert kommen.
Kunibert. Kunibert. Oh, Kunibert.
So, ich habe nämlich einen Kunibert zugeschickt bekommen und der kommt vom El Camino und der ist, Entschuldigung, ich habe mich den falschen genommen, Entschuldigung, El Camino ist, der kommt
raus.
Entschuldigung, El Camino. Nee, ich wollte einen anderen machen, weil der ist, den habe ich schon vorher mit den beiden, also den habe ich angekündigt, dass der was mit einem gewissen Spiel zu tun hat. Es steht aber nicht dabei, wer den geschickt hat. Steht jetzt gerade nicht unten dran, wer es ist.
Ist egal. Doch einfach El Camino ist. Okay. Also ich übernehme den.
Also, El Camino, danke für deine Einsendung. Ihr rankt jetzt folgende 5 Fan-Theorien von The Legend of Zelda. Von überraschend plausibel bis komplett abgedreht. Eure Aufgabe ordnet sie dann von könnte wirklich stimmen bis völliger Quatsch. Okay, also ich glaube, 5, es könnte wirklich stimmen und 1 ist völliger Quatsch, denke ich mal. Eins ist könnte wirklich stimmen, 5 völliger Quatsch. Ich kenne die Sachen nicht selber, ich werde sie jetzt vorlesen. Nummer 1, Zeldas Traum löst alles aus. In The Legend of Zelda Ocarina of Time warnt Prinzessin Zelda ihren Vater vor Ganondorf aufgrund eines Traums. Dadurch wird Ganondorf misstrauisch und ablehnend behandelt, obwohl er ein Bündnis durch den Treuespur leisten wollte. Genau diese Entscheidung des Königs setzt den ewigen Kreislauf von Gut und Böse erst in Gang. Übrigens alles gesammelte Fantheorien aus dem Internet.
Mhm. Okay. Ja, okay. Dass der Traum jetzt dafür verantwortlich ist, dass es die Zelda-Spiele überhaupt stattfinden?
Ja. Ja, so glaube ich, habe ich das verstanden.
Ja, Moment, wir sind ja bei dieser Theorie im Ocarina of Time. Ja, also so. Ich habe das Spiel ja vor kurzem erst gespielt. Das bezieht sich ja auf das erste Zusammentreffen zwischen Link und Zelda im Schlossgarten, wo die Ganondorf durch das Fenster beobachten, wo der gerade vor dem König kniet und so weiter. Aber ich finde es ein bisschen weit hergeholt, dass ein Charakter wie Ganondorf aufgrund eines Traums, den dein Kind geträumt haben soll, jetzt irgendwie sich so dermaßen schlecht behandelt fühlt, dass der plötzlich in den Krieg zieht. Weiß ich nicht.
Alter, ich bin da überhaupt nicht genug im Zelda-Lore drin. Das ist ja
auch nicht so, um
das einschätzen zu können. Deswegen gehe ich komplett mit Andy und wir machen jetzt 4 oder was? Nee, welche Richtung müssen wir das dann? Was das ist für uns.
Ich glaube, es ist für mich auch zu schwer, weil ich gar nicht weiß, worüber die reden. Aber gut, dass ich nicht derjenige bin, der ranken muss. Aber Andi, was würdest du jetzt sagen? Ist es jetzt plausibel und nicht so plausibel?
Also ich tendiere tatsächlich auf eine 3 oder 4.
Ja,
in dem Zelda, in diesem romantisierten Fantasy-Zelda-Universum könnte ich mir das bei Nintendo schon vorstellen. Aber mein logisches Denken sagt mir, das würde jetzt nicht aufgrund eines Kindestraumes scheitern, das Bündnis, wenn da eins gewesen wäre. Deshalb tendiere ich eher so zu 4.
Okay, 4.
Gut, loggen wir ein. Nummer 2. Marlons Gesang ruft Links Seele. Es wird spekuliert, dass der Held Link aus Ocarina of Time Marlon geheiratet hat. Wer ist Marlon? Weiß ich jetzt gerade nicht.
Ich auch nicht.
Farmtochter.
Ah, okay, von Epona's Hof. Also ja. Nochmal, es wird spekuliert, dass Link Marlon geheiratet hat. In The Legend of Zelda Twilight Princess hört man in der Steppe von Hyrule melancholische Klänge und die Stimme einer Frau. Die Theorie besagt, dass Marlon mit ihrem Gesang versucht, die verlorene Seele von Link, vermutlich der Hero's Shade, zurückzuholen. Aus Sehnsucht nach ihrem geliebten Link.
Wann hat er sie geheiratet?
Ich bin so wenig in dieser Lore drin.
Ja, ich auch. Danke. Ich kann da nichts zu sagen. Ja, kann realistisch sein. Ich kann das super schlecht
einschätzen. Ich wüsste jetzt nicht, welcher Gesang gemeint ist. Im Grunde kommt ja, wenn man den Theorien glauben mag, der Link aus Ocarina of Time ja als der Ritter in Twilight Princess vor, der euch die verborgenen Schattenkünste lehrt. Weiß ich, ob ihr euch dran
erinnert. Ja.
Also Momente, wo ihr gegen so ein
Skelett,
das weiß ich,
tretet, um neue Moves zu lernen. Und dieses Skelett ist quasi der Link aus Ocarina of Time, der sein Wissen an den neuen Held weitergibt. Und damit könnte er natürlich so als Verdammter da so rumgeistern. Aber ich wüsste jetzt nicht, welche Melodie in der Steppe erklingt, die versucht, diesen Link da zu retten. Ehrlich gesagt, dafür habe ich das Spiel schon seit Ewigkeit nicht mehr ausgiebig genug gespielt. Keine Ahnung. Also es klingt für mich auf jeden Fall plausibler und realistischer als Zeldas Traum, ehrlich gesagt, so in der Fantasy-Lore. Deshalb würde ich es mal auf die 3 packen.
Okay. Ja, ich schließ mich an.
Fantheorie Nummer 3, Termina existiert nur in Links Kopf. In The Legend of Zelda Majora's Mask stürzt Link zu Beginn in eine fremde Welt. Laut Theorie ist Termina keine echte Welt, sondern eine Projektion seines Geistes, ausgelöst durch den Sturz und den Einfluss der Maske, die ihn in eine traumartige Realität zieht. In Termina existieren zum Teil die gleichen Figuren wie in Ocarina of Time, allerdings in anderen Rollen.
Ja.
Das könnte ich mir wirklich vorstellen, tatsächlich.
Ja.
Weil eben Link ja auch zu Anfang in dem Intro ja von Epona geworfen wird. So. Da könnte er jetzt natürlich sich den Sturz schon zugezogen haben. Er wird ja auch verwandelt in Majora's Mask. Er ist ja anfangs der Deku, dann wird er ja zum Gronen, zum Zora und so weiter. Und hat im gesamten Spiel natürlich wiederkehrende Elemente. Jetzt ganz plausibel erklärt ist es ja logisch, weil Majora's Mask innerhalb von 9 Monaten auf Basis und dem Template von Ocarina of Time entwickelt wurde. Aber im Lore könnte man das durchaus so begründen, dass er jetzt quasi einen Fiebertraum hat und deshalb eben alle Charaktere und alle Sachen, die er schon kennt aus seinem Abenteuer, im Traum nochmal verarbeitet. Und dementsprechend vielleicht auch die Zeit im Grunde auch viel, viel schneller läuft, weil das alles sich in seinem Kopf abspielt. Und er auch die Zeit so eben auch zurückdrehen kann, wie er will. Ja, ist nicht abwegig, tatsächlich.
Also? 1 oder 2 oder 5?
Ich will komplett raus. Ja, bin ich auch dabei, ja, ja.
Okay. Ich bin noch nicht, dann ist noch nicht fertig. Also, was, ja. nicht abschalten, so mental. Also, wir haben noch Nummer 4. Der Fluch der Stula ist der Fluch der Geier. Nee, Entschuldigung. Alter, der Geier, der Gier. Das heißt, also, die Familie in dem verlassenen Haus von Kakariko wurde möglicherweise für ihre Gier nach Reichtum verflucht. Die goldenen Skulltulas sind dabei mehr als nur Monster. Sie könnten das Ergebnis eines fehlgeleiteten Strebens nach Wohlstand und die verwerflichen Praktiken eines Kaufmannes sein. Ironischerweise erhält Link immer wertvolle Belohnungen, je mehr er von diesen verfluchten Schätzen zurückbringt.
Ja.
Ich bin einer, der wenig auf die Suche der Skulpturlas gegeben hat, damals in Ocarina of Time, als ich das gespielt habe. Auch jetzt, als ich es nochmal neu durchgespielt habe, habe ich da wenig drauf gegeben. Ich weiß aber, dass man die Skulpturlas in dem Haus in Kakariko ja besuchen kann. Und dann ist ja auch so eine Art, ich weiß gar nicht, was das ist, so ein Halbmensch, Halbskulptula, so ein Vieh, mit dem man da auch eben sprechen kann. Deshalb ist das auch eine Theorie, die durchaus der Wahrheit entsprechen könnte.
Ja, aber ist es die Theorie, die am allerehesten der Wahrheit entsprechen kann, auf Platz 1 oder dann doch eher 5?
Ne, 2 muss ich sagen, weil 1 war das andere schon.
Die 2 sein, weil 1 habe ich ja mal schon.
Passt
auf. Die Nummer 5.
2.
Okay. Gut, dann nehme ich, jetzt kommt nämlich Theorie Nummer 5. Link schweigt, um Ärger zu vermeiden. Link spricht in Ocarina of Time nie hörbar. Eine humorvolle Theorie besagt, Absicht. Zwischen Zelda, Ruto, Marlon und Saria gerät er in mehrere emotionale Verbindungen. Gleichzeitig schweigen ist da die einfachste Lösung, um sich nicht in Schwierigkeiten zu bringen.
Ja, definitiv.
Ja, wie ein wahrer Mann.
Dann hätten wir das Zelda-Ranking, das jetzt nur für Andi zugeschnitten worden ist. Aber deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was, machen wir nochmal schnell. Aber ihr dürft nicht zu lange überlegen und ihr dürft auch nicht zu lange ausholen. Den El Camino, Kunibert, damit Jansel jetzt nicht komplett alleine hier gar nichts zu tun hat. Passt auf, der geht nämlich folgendermaßen. Eine schnelle Runde, ne? Ein schneller Kuni.
Okay, so, Speed-Kuni.
Also hier steht, lass bitte deine Kollegen ranken, welches der folgenden zeitlosen Meisterwerke vielleicht doch nicht unbedingt auf Platz 1 bei Ihnen steht, also sprich, nicht unbedingt eine 10 von 10 sind. Das heißt, ich habe jetzt 5 Spiele und ihr sagt, wo sie bei euch landen, ihr müsst gemeinsam dann ranken, ne? Wir fangen an. Final Fantasy 7.
Ey, wie willst du da nicht diskutieren? Das verstehe ich nicht.
Es ist ein Stella Kuni, das geht es ja nicht.
1.
Also einigen wir uns auf die 3. Das wäre der mit
also warte mal, 1 ist, das ist absolut noch eine 10 von 10.
Mhm.
Ja, ist für mich immer noch eine 10 von 10.
Ist schwierig, da ein Kunibert draus zu machen, aber ja.
Soll ich noch ein Kunibert machen? Ich habe einen geil.
Aber lass mich doch den jetzt mal zumindest zu Ende machen. Jetzt habe ich nur angefangen. Ja, Familie, okay. Der Camino wird da zweimal gecrawlt.
Ja, was machen wir denn jetzt damit?
Also ja, müssen wir uns ja Konsens, Entscheidung 3.
Okay, ja, nächstes Spiel Half-Life 2.
1.
Habe ich nicht gespielt, kann ich nicht beurteilen.
Dann 1, oder?
Dann wird's die 1, wenn ich nicht beurteile.
Okay.
Nee, dann musst du es auf die... Achso, ja, okay, dann ist die 1.
Perfekt. Shadow of the Colossus.
1.
Das heißt, du hast doch jetzt...
Habe ich auch nicht gespielt.
2.
Okay, Witcher 3.
1.
1.
Na, dann die 4. Okay.
Das muss ja dann die 4 sein, ja.
Und dann kommt Ocarina of Time nochmal.
Ja.
5. Nein, 1. Ist auch 1. Also.
Ich glaube, das ist irgendwie, geht irgendwie in einem Kunibert gar nicht auf. Das muss man irgendwie dann einzeln fragen. Sowas wäre egal. Du hast doch ein Kunibert, dann hau doch mal deinen schnell raus.
Okay, ich habe
dritte dieses Mal.
Ja, pass auf. Ja, aber ja, irgendwie müssen wir die Zeit ja voll kriegen. Die News waren heute so wenig. Dann machen wir mal ein paar Kunibets. Der ist von Tomoki G oder Tomoki G. Es geht um Videospieladaptionen. Als Filme oder Serien adaptierte Videospiele bzw. deren Franchises, welche nicht aktuelle Blockbuster oder prestigeträchtige Serien sind. Die Einstufung ist wie folgt, das klingt interessant, ist 1 und bitte nicht daran erinnern, ist 5.
Okay.
Okay? 1 geil, 5 kacke. Wir fangen an mit der Nummer 1 und es gibt auch einen kleinen Ergänzungstext, muss man dazu sagen. Ne? Maniac Mansion. Die Sitcom basiert extrem lose auf den LucasArts Adventure. Sie dreht sich um die exzentrische Familie Edison, Vater Fred, ein verrückter Wissenschaftler, seine Frau und ihre Kinder, die in einem Herrenhaus mit einem intelligenten Meteoriten leben.
Und wir sollen jetzt ranken, ob das cool oder schlecht ist.
Ja.
Manic Mansion, das, der
alle. Interessant oder nicht so interessant?
Ich muss gestehen, dass ich aufgrund der kleinen technischen Probleme jetzt nicht verstanden habe, was ist jetzt eigentlich die, also worum geht's? Ich weiß nicht.
Videospieladaptionen. Wir kriegen jetzt quasi Videospiele genannt und müssen entscheiden, finden wir die als Filmadaption cool?
Ach so.
Okay, als Serien oder Filme.
Ein Mockumentary, so wie The Office oder so für Manic Mansion. Mega.
Es ist eine Sitcom. Diese Sitcom basiert extrem lose auf dem LucasArts Adventure. Sie dreht sich um die exzentrische Familie Edison. Vater Fred ist ein verrückter Wissenschaftler, seine Frau und ihre Kinder, die in einem Herrenhaus mit einem intelligenten Meteoroiden leben.
Ja, ich find's schon ganz witzig. Glaube ich. Könnte ich mir gut vorstellen.
Ich kann's nicht beurteilen, ich habe das Spiel nicht gespielt.
Aber gute Sitcoms gibt's einfach schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, wäre schon bei mir mindestens eine 3.
Dann packen wir ihn auf
das. Auf die 3.
Sind ich mir überlege, sind das gerade echte Sachen?
Ich glaube nicht. Ich habe noch nie eine Manic Mansion Serie gesehen.
Ja, weil der nächste kommt mir so bekannt vor. Nummer 2. Super Mario Bros. 1993. Vergissbunte Pilzkönigreiche. In diesem dystopischen Science-Fiction-Streifen landen die Klempnerbrüder Mario und Luigi in Dinohetten, einer dystopischen Parallelwelt, in der sich Menschen aus Dinosauriern entwickelt haben. Dort herrscht der schleimige Präsident Koopa.
Ja gut, das gibt's ja tatsächlich.
Ja, das, Alter, was sind das für Kunibärzeufel? Ich will checken gar nichts mehr. Was ist hier los? Das ist alles falsch.
Die Kunibärts, das wäre von mir
aber
Nummer 5, wenn das
der
wenn wir reden. Ja, den mochte ich auch
nicht. Gibt's denn eine Maniac Mansion Sitcom?
Also, wenn es die gibt, würde ich sie sofort gucken, aber ich glaube
ja nicht. Hoffe, die werden lieber das machen, eine Watch Party. Ja, Nummer 3. Ah, wo habt ihr es denn hingerankt?
5 haben wir.
Also, Final Fantasy, die Mächte in dir. Ja, das gibt's auf jeden Fall. Dieser Film war eine technische Revolution und der erste Versuch eines fotorealistischen CGI-Spielfilms. Die Story hat nichts mit den Spielen zu tun. Im Jahr 2065 wird die Erde von unsichtbaren Alien-Geistern heimgesucht. Die Wissenschaftlerin Aki Ross sucht nach einer spirituellen Lösung, während das Militär auf Gewalt setzt.
Es gibt tatsächlich eine kanadische Sci-Fi-Comedy-Serie aus den 90ern mit 66 Episoden, die heißt Manic Mansion. Also, what the fuck, Alter? Okay, dann sage, also jetzt haben wir Final Fantasy, die Mächte in dir. Ich war damals voll hyped, ich war am Ende voll enttäuscht, aber ich glaube, den kann man heute bestimmt, also aus heutiger Sicht würde ich ihn anders bewerten, aber heute ist der natürlich schwer zu gucken, weil der Computertechnik von vor, weiß nicht, 20 Jahren hat. Was sagst du? Ich sag mal, also, weiß nicht. Ich weiß nicht, wie du das...
Auf die 4. Also, wir haben Maniac Mansion auf der 3, haben Super Mario Bros. Auf der 5. Ich habe Final Fantasy Die Mächte in dir damals gesehen und ich habe den nicht verstanden.
Ja, so... ja, also 4.
Für mich die 4.
4.
4. Okay. Dann kommen wir auch zur vierten Serie oder Film, und zwar Double Dragon. Basierend auf dem Prügel-Klassiker spielt der Film im postapokalyptischen New Angeles nach einer gewaltigen Erdbeben. Die Brüder Jimmy und Billy Lee besitzen die Hälfte eines magischen Medaillons und müssen verhindern, dass der böse Koga Shuko die andere Hälfte bekommt, um die totale Macht zu erlangen.
Den habe ich damals richtig gerne geguckt. Ich war ein absoluter Sucker für diese Karate-Kung-Fu-Filme, ja, deswegen. Und Double Dragon hat ja so diesen trashigen 90er-Ding und so coole Kids und Street-Gangs, die dann so komische Sachen machen. Also ich habe den richtig gemocht.
Ist halt die Frage, packen wir den auf die 1 oder auf die 2? Halten wir uns die 1 frei, falls noch sowas wie Mortal Kombat kommt oder so?
Das ist die Frage. Ich glaube, Double Dragon kam jetzt gar nicht so in der Allgemeinheit gut an, aber sagen wir mal die 2, dann gucken wir mal, was bei 1 ist, oder?
Ja, ne?
Okay.
Also es könnte jetzt Tomb Raider kommen, es könnte Mortal Kombat kommen. Was gibt's denn da noch für... Oh, es gibt noch ganz viele Uwe Boll-Verfilmungen. Scheiße.
Ja, yeah, geil. Auf
die 1 kommt.
Fuck. Geil. Aber auf die 1 kommt, also das fünfte Spiel ist die Super Mario Super Show. Ein wilder Mix aus Live-Action und Zeichentrick. In den Live-Action-Segmenten spielen der Wrestler Captain Lou Albano und Danny Wells die Brüder in ihrem Klempner-Alltag in Brooklyn. Dazwischen gab es Zeichentrickfolgen, in denen sie die Prinzessin vor King Koopa retteten. Die habe ich gerne geguckt.
Ich weiß es gar nicht mal so genau.
Ich erinnere mich kaum noch dran.
Echt? Ich kenne sie das nicht? Didi?
Ja. Es gab eine Zeit, da haben wir hier auf Prime die Donkey Kong Serie geguckt, glaube ich. Oh Gott. Und die war auch so schrecklich, aber wir haben die einfach geguckt, weil ne, die Kinder haben, damals waren die Kinder noch kleiner und haben sie, ne? Aber es ist halt auch einfach, ja, ich weiß nicht, das sind jetzt alles so Filme und Serie gewesen, wo man sagt,
also, ja. Sorry, also El Camino, das waren drei fürchterliche Kunibets von dir heute. Wir blamen ihn jetzt mal.
Stimmt.
Kunibär-Verbot. Kunibär-Verbot für dich.
Gut, das war's mit. Was habt ihr denn so in letzter Zeit gezockt? Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen ansetzen.
Ich habe letztens, ich habe zwei Spiele ein bisschen gezockt. Das eine heißt, wie spricht man das aus? The Trauma Thurge. Ja, The Trauma Thurge. Das ist so ein polnisches Spiel, glaube ich, so ein isometrisches Rollenspiel. Ich würde mit so ein bisschen rollenbasierten, also rundenbasierten Kampfsystem, ich möchte nicht sagen wie Persona, aber es hat so, es hat so ein eigenartiges Kampfsystem, was ich in so einem Top-Down-Spiel gar nicht erwarten würde. Ihr spielt so ein Taumaturgen und der hat so ein bisschen übersinnliche Kräfte. Ich weiß gar nicht mehr, was der genau machen muss. Du bist seit auf jeden Fall Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwo in Polen, in Warschau unterwegs. Es ist ganz witzig, ist ganz nett gemacht, ist jetzt nichts groß Anspruchsvolles also Double A, würde ich mal sagen. Ich habe da jetzt mal so die erste Stunde reingeguckt, weil ich da irgendwie fand ich das cool. Es sah so ein bisschen wild und skurril aus, aber doch irgendwie für mich ansprechend. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich das weiterspielen würde, aber das ist zumindest etwas, was ich letztes Mal in die Konsole gehauen habe. Und dann habe ich noch so ein bisschen ins Gothic Remake reingeschaut. Das habe ich mir auch gekauft. Ja, ich mag halt die Gothic-Spiele und habe dann da auch ein bisschen da Zeit verbracht. Ich finde das irgendwie total geil. Man kommt sofort irgendwie wieder in diesen Sog. Ich mag, dass das Spiel so nichtssagend, also beziehungsweise so dir nicht erklärt, was es zu tun ist. Ja, genau, dass es mich nicht in die Hand nimmt. Das ist halt so richtig noch oldschool. Es ist grafisch ansprechend, finde ich, ne? Hat sein skurriles, doofes Kampfsystem, so ein bisschen klobiger, wie früher halt, aber irgendwie kommt man da ganz gut durch. Man kann sich ja auch in den Einstellungen den Schwierigkeitsgrad dementsprechend einstellen. Das Bogenschießen funktioniert wenigstens auch ganz gut. Man kann sich richtig schön verlieren in dieser Welt. Die Prämisse sollte, glaube ich, jedem bekannt sein, ne? Es war eigentlich als Gefangenenlager geplant. Da sollten irgendwie, vom König aus sollten ein paar Magier so ein Gefangenenlager mit einer Kuppel versehen, damit da Gefangene und Schwerverbrecher rein können. Es ist ein bisschen schief gegangen. Die Kuppel war größer als erwartet, so dass auch die Eisenvorräte oder die Minenvorräte von dieser Welt mit dort reingezogen wurden und der König jetzt so ein bisschen angewiesen ist auf das Erz der Gefangenen. In dieser Kuppel haben sich dann mehrere Lager gebildet, das alte, das neue und ich weiß gar nicht, das Sumpflager. Ihr werdet als Verbrecher, namenlose Verbrecher dort reingeschmissen und müsst halt ja in dieser Welt überleben und am besten den Weg zurückfinden in die Freiheit und müsst dafür ja unterschiedliche Aufträge für die unterschiedlichen Fraktionen erledigen, beziehungsweise euch einer dieser anschließen und typische Piranha Bytes kostet diesmal aber halt nicht mehr von Piranha Bytes. Ich weiß gar nicht, wer hat das entwickelt?
Alchemia, glaube ich, heißt
Alchemia, die aus Spanien. Ja, genau. Absoluter Klassiker aus deutschen Gefilden. Ich mag das Spiel. Es ist natürlich, glaube ich, nicht für jedermann, aber ich glaube, du hast da auch ein ausführliches Video zugemacht, Matthias, ne? Und du fandest es auch ähnlich gut, ne?
Ja, ich habe 7 Tage gespielt. Ich habe jetzt natürlich weitergespielt und bin wirklich total begeistert. Aber das... Viele haben auch in den Kommentaren geschrieben, ja, das ist eine nostalgische Brille und das, warum setzt man da nicht so viel härter ran? Ich muss sagen, es ist
doch egal, solange es persönlich Spaß macht.
Ja, mir macht es einfach Spaß, wie das Spiel gemacht ist, dass es eben gnadenlos ist und so. Und mir ist es scheißegal, ob das ein Kampfsystem mich geil animiert ist oder ob das jetzt irgendwie Bugs hat, obwohl ich auf dem PC wirklich fast gar keine hatte, immer noch, das muss ich sagen, und die patchen ja auch viel nach, auf PS5 sieht das wieder ganz anders aus, da läuft das halt wirklich scheiße. Echt? Angeblich.
Aber ich hatte jetzt auch keine, ich hatte keinen Absturz, keinen Bug, kein nichts, ich hab's aber auf der Pro gespielt, also von daher, mir war es fast vollkommen gereicht, ich fand's cool.
Okay, ja, das, ja, ich hab, cool, das ist cool, aber auf jeden Fall, ich hab auch total viel Spaß mit dem Spiel, ganz, ganz cool. Ich habe gespielt, wenn ich da einfach anschließen kann.
Ja.
Ich habe gestern durchgespielt 007 First Light.
Oh.
Und ich weiß nicht, ob einer von euch das gespielt hat.
Ah, nee, ne?
Bin ich dabei.
Ja, immer noch.
Ah, ja. Ich find's so geil. So ein gutes Spiel. Also ich habe sehr wenig erwartet, weil ich nicht so der größte, also Hitman finde ich sehr bewundernswert. Ich mag das irgendwie, dass es die Spielereihe gibt, aber das ist nichts, was ich jetzt gerne spiele. Aber First Light halt wirklich diesen Uncharted-Charakter, hat aber ein bisschen mehr so dieses Stealthen. Ich finde einfach geil, wenn du so durch so eine größere, so ein Areal rumläufst und dann so irgendwie guckst, wie du deinen Weg reinfindest. Entweder du beklaust jemanden oder du lenkst Leute ab. Irgendwie finde ich das halt cool. Und das ist alles sehr auf Popcorn-Spektakel ausgelegt. Aber genau das habe ich halt wirklich jetzt einfach mal gebraucht. Ich hoffe, dass das noch weitergeht und dass das eine richtige Serie wird, weil ich finde,
der ganze
Cast ist einfach schon zu cool. Also der gefällt
mir. Also ich habe schon gelesen, das ist auf eine Trilogie ausgelegt, das Ganze. Also
von nice. Genau, das habe ich gespielt.
Ach so.
Andi.
Ja, ich habe in den vergangenen Tagen, Wochen relativ wenig gespielt, immer so ein bisschen Häppchen. 007 First Light bin ich immer noch dran. Da habe ich ja vor 2 Episoden, glaube ich, ein bisschen zu erzählt. Ich finde es auch super. Wie du gesagt hast, Uncharted, mit ein bisschen Hitman da drin, ganz viel Action, coolen Setpieces, einer Missionsstruktur, die dir zumindest eine gewisse Freiheit gibt und so, also schon ziemlich, ziemlich geil. Ich bin aber, glaube ich, immer noch ein bisschen weiter weg vom Ende. Forza Horizon 6 spiele ich auch hier und da ein bisschen häppchenweise. Ich erfahre mir so ein paar Cups und ein paar Wettbewerbe und krieg Kohle. Und dann kommt mein Sohnemann und kauft sich irgendwie Autos, die er haben möchte. Und dann ist mein ganzes Geld weg und dann muss ich also vorne fahren. So funktioniert das bei uns gerade. Und ich habe vor ein paar Tagen mir Octopath Traveler Zero gekauft für die Switch 2. Das war im Angebot bei den Prime Days. Und da ich viel Gutes davon gelesen habe, habe ich mir gedacht, komm, versuch's das nochmal, nachdem ich ja von Octopath Traveler 1 ist nicht so begeistert war, den zweiten zwar gekauft, aber nie gespielt habe. Und ich muss sagen, mir gefällt Zero wirklich gut tatsächlich. Das hat nochmal so einen anderen Flair, es hat eine andere Struktur als die ersten beiden. Hat leider keine deutschen Texte, sondern komplett englisch übersetzt. Nicht ins Deutsche übersetzt, so da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ansonsten halt das bekannte Octopath Traveler Kampfsystem mit diesem quasi starke Angriffe aneinander ketten und dann 3-4 Mal ausführen. Das ist schon ganz geil. Es ist, was mich so ein bisschen stört, ist, dass das wieder so ein namenloser, stummer Charakter ist. Das ist bei so RPGs immer so ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz ist das so eine klassische Rachegeschichte. Dein Dorf wird ausgelöscht, alle sterben, nur du überlebst mit 1-2 Freunden und dann macht ihr euch drauf, A, das Dorf wieder aufzubauen und B, natürlich eure Familie zu rächen und nebenbei natürlich die Welt zu retten, ne, wie das so ist. Aber ich finde, dieser 2D-HD-Style, der ist immer noch richtig cool, sieht immer noch gut aus und wer so ein klassisches JRPG haben möchte und jetzt der deutschen Sprache jetzt nicht unbedingt hinterher trauert, der kann sich das echt mal anschauen. Glaube ich, kostet aktuell im Prime Day 34 Euro oder so. Kann man machen.
Okay.
Cool. Das heißt auch über das neue Game doch jetzt draußen mit diesem
Elliot, genau.
Elliot, genau.
Ja. Das soll auch ziemlich gut sein, so ein Zelda-like. Ja.
Ja, genau. Genau, das war's dann. Bevor wir noch mal ganz kurz zur ja, zu Patreon nochmal kommen, möchten wir noch eine ganz kurze Ankündigung machen, die jetzt wichtig ist. Wir werden jetzt in eine Sommerpause gehen, und zwar eine sehr lange Sommerpause. Also eine Sommerpause, die bestimmt bis September geht. Wir werden euch da auch noch informieren. Aber wir wollen einfach ein bisschen jetzt die nächsten Wochen wirklich Pause machen. Da kommt nichts auf Patreon, da kommt jetzt nichts auf diesem Kanal, da kommt keine neue Folge. Das heißt, auch hier müssen wir transparenterweise auch nochmal einen Hinweis geben, überdenkt euren Patreon-Beitrag, weil jetzt einfach die nächste Zeit auch da nichts kommen wird. Nur so als Hinweis. Habe ich was vergessen?
Nö.
Dann, wir werden sowieso wieder 100.000 Fragen gestellt bekommen, wo ist die neue Folge, ist ganz klar. Ich möchte aber auch nochmal ganz bestimmten Patronen danken für ihren Beitrag, denn der ist super geil. Wir danken Stefan Walker, Danny Boone, André Gladrow, Charlita, Katzerack, Acid Burn, Bömmel, Striker, MWLN, Freddy Smalls, Danilo, Captain Tayman, Mr. T, Wundenmann, Marco Stöbe, King the Crash, Schmuddel, Steckbert, Gelrit, Max Rage, Pasky 90, Goldstein, Janina, Squall, Robert Schulz, Roboto Ultimo, Hennes Sun, Stolti, Potz, Affe mit Waffe, Marvin Meyer, Sobelinchen, Sam, die Frau zockt und Fati. Vielen Dank an euch für den Support. Ich glaube, das war's erstmal. Deswegen, wir gehen in Sommerpause. Macht's gut. Wir hören uns dann. Ciao.
Gute Nacht. Tschüss.